Ja, auch von mir guten Morgen. Warte mal noch einen kurzen Moment, drehst du mich ein bisschen runter? Danke. Ja, ich spreche noch mal ein kurzes Gebet. Gott, ich möchte danken für diesen Psalm und für diese unterschiedlichen Stimmungen, die auch in diesem Psalm drinstecken. Und ich möchte danken für die Bilder, die wir vorhin gesehen haben, für die Stunde der Freiheit, wie das einer auch bezeichnet hat. Und möchte ich bitten, dass du heute Morgen zu uns sprichst und es zu einer Stunde der Freiheit wird. Amen. Ja, ich möchte heute mit euch Psalm 63 anschauen. Und er hat ein Thema, das uns alle irgendwie vereint. Egal, ob ihr heute zum ersten Mal da seid oder ob ihr euch bereits seit Jahren mit dem Glauben beschäftigt. Es geht um die Sehnsucht nach Gott. Darum, dass dieser große und ewige Gott, falls es ihn wirklich gibt, in unserem kleinen Alltag hineinkommt und uns eine Begegnung schenkt. Eine Begegnung, die uns gut tut, die uns Kraft gibt, die uns hilft, das Leben besser, gelassener, verantwortungsbewusster und auch zielgerichteter zu gestalten. Und wenn wir uns mit einem Psalm beschäftigen, dann muss uns bewusst sein, dass es sich um ein Lied handelt. Ja, ein Lied, ein Song. Psalmen sind Lieder und Gedichte, Gebete aus dem Alten Testament. So verschiedene Künstler haben oft sehr poetisch ausgedrückt, was in ihnen vorgeht, was sie fühlen, was sie glauben und auch was sie mit Gott erleben. Und es sind Menschen wie du und ich, bloß vor ein paar Jährchen her. Und von daher schätze ich die Psalmen auch, weil sie nicht nur irgendwie theoretisch und abstrakt über Gott sprechen, sondern es kommt einfach aus dem Leben. Es sind Gedanken, innere Gebete, innere Sehnsüchte, die zum Ausdruck kommen. Aus einem Leben mit einer Sehnsucht nach Gott. Und ich glaube, dass sie deswegen auch eine Fundgrube sein können. Eine Fundgrube, egal ob wir uns schon lange mit Glauben beschäftigen oder erst ganz neu. Und viele Menschen haben Psalmen auch auswendig gelernt, um in verschiedenen Situationen darauf zurückzugreifen. Wenn so die eigenen Worte fehlen, es einem schwierig ist, ein eigenes Gebet zu formulieren, dann kann ein Psalm manchmal helfen. Das kennen wir auch von modernen Liedern. Dann nimmt man sich ein modernes Lied und singt es einfach oder singt mit, um diese Gefühle, die in diesem Lied drin sind, zum Ausdruck zu bringen. Und ich möchte heute mit euch insbesondere einen Satz in diesem Psalm meditieren, ein bisschen anders als sonst, und zwar den ersten: Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Und ich mache das heute, indem ich diesen ersten Satz immer wieder lese und dabei unterschiedliche Teile betone. In meinem ersten Punkt betone ich den letzten Teil: Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Den ich suche. Es geht um die Suche nach Gott. Im zweiten Punkt betone ich das erste Wort: Gott, du. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es geht um die Frage, welchen Gott wir suchen. Und dann als dritter Punkt: Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Ja, da geht es um das Verhältnis zu diesem Gott. Steigen wir ein in die Versmeditation heute. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. In der Überschrift erfahren wir, dass David der Verfasser dieses Psalmes ist. Also König David, diese prägende Figur aus dem Alten Testament. Und David ist auch die Person aus der Antike, von der wir am detailreichsten berichtet bekommen. Nicht nur innerhalb der Bibel, sondern auch im Vergleich zu außerbiblischen Figuren. In keine andere Lebensgeschichte haben wir so viel Einblick wie in David. Und interessant ist, dass nicht nur seine Heldentaten überliefert sind, sondern auch Scheitern und Tiefpunkte, was für damalige Königserzählungen eher untypisch war. Und dieser David schreibt jetzt, dass er Gott sucht. Und das Wort suchen meint im Urtext jetzt nicht, er sucht ihn auf, ja, er geht einfach zu ihm hin, sondern das Wort bedeutet tatsächlich, er sucht nach ihm. Er macht sich auf die Suche und da schwingt ein noch nicht gefunden mit oder ein noch nicht ganz gefunden. Da gibt es noch mehr zu entdecken, zu erleben und zu finden. Und das schreibt und betet ein Mann, der bereits so einige Erfahrungen mit Gott gemacht hat. Ja, der schöne und ermutigende Erlebnisse mit Gott hatte. Man könnte auch sagen, erfolgreiche Glaubensmomente hatte. Und das schreibt jemand, der auch sehr schwierige und komplizierte Lebensphasen hatte. Ich gebe euch mal ein paar kurze Stichpunkte aus seinem Leben, um ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, was er erlebt hat. Als jüngster von mehreren Brüdern wurde er immer wieder nicht richtig ernst genommen und wahrgenommen. Er war nur der kleine Bruder, der Letztgefragte. Aber er erlebte, wie Gott in ihm so viel mehr sah. Dann landete David noch als Jugendlicher am Königshof. Er war der Privatmusiker für den König. Und dort erlebte er die heftigen und teilweise auch gewalttätigen Launen seines Königs. Aber in diesem ganzen Chaos erlebte er gleichzeitig auch Freundschaft und Gottes Schutz. Und David hatte auch Momente voller Glaubensüberzeugung, ja, als er fast schon naiv als junger Mann in diesen Kampf getreten ist. Die bekannte Geschichte David gegen Goliath, unbewaffnet gegen einen mächtigen Krieger, aus unseren Augen naiv. Also diesem David war Glaube sicherlich nicht fremd. Der kannte Höhen und Tiefen, kannte ermutigende und erfrischende Zeiten des Glaubens, aber auch Phasen, in denen er vieles nicht verstand und Gott nicht so erlebte, wie er sich das wünschte. Und dieser David betet jetzt: Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Vielleicht könnte man umschreibend sagen: Gott, du bist mein Gott, den ich gerade so wenig verstehe, dass sich Zweifel breit machen, ob es dich wirklich gibt. Gott, du bist mein Gott, den ich noch immer nicht ganz gefunden habe. Oder: Gott, du bist mein Gott, nach dem ich mich sehne. Ich will mehr von deiner Nähe und deinem Wesen erleben. Was macht dieser Satz mit euch? Zwei Aspekte, die mir wichtig geworden sind. Erstens, unser Glaube behält immer etwas Geheimnisvolles. Etwas Unfertiges. Auch Unklares. Etwas Nebliges. Kann man sich heute Morgen vielleicht ein bisschen vorstellen. Was uns einfach auf der Suche bleiben lässt. Da ist einfach viel Raum für Sehnsucht. Und vielleicht hilft diese Erinnerung in Phasen, in denen man Gott schlichtweg nicht versteht. Wenn einem selbst die Lösungen für die eigenen Probleme so klar erscheinen, man zu wissen meint, welche Hebel Gott irgendwie in Bewegung setzen müsste, damit es gut wird, aber Gott macht es einfach nicht so. Ich glaube, in solchen Situationen ist es hilfreich zu wissen, dass wir nicht alles verstehen müssen und auch nicht alles verstehen können. Dass es offensichtlich normal ist, dass zum Glauben immer auch eine gewisse Sehnsucht, eine gewisse Unsicherheit, eine gewisse Unberechenbarkeit und auch eine Unverfügbarkeit gehört. Oder wenn ihr in einer Phase seid, in der Gott nicht so erlebt, wie ihr das vielleicht schon mal hattet, ihr euer Glaube nicht so erfrischend erlebt, vielleicht auch Zweifel habt, ob Gott wirklich da ist, dann kann diese Aussage von David ermutigen. Es ist nichts Falsches, sondern es ist ein völlig normaler Zustand des Glaubens. Ein Glaube, der sucht. Es gehört zu unserem Glauben dazu. Ein erster wichtiger Aspekt. Und ein zweiter wichtiger Aspekt: diese sehnsuchtsvolle, auch unklare Seite unseres Glaubens macht uns offen und bewahrt uns davor, festzufahren. Sie lässt uns gnädig, lernbereit und neugierig sein. Kurz gesagt, sie hält uns flexibel und frisch. Ich kenne Menschen, und ich kenne diese Seite auch sehr gut in mir selbst, Menschen, die wirklich freundlich sind, offen, gastfreundlich, hilfsbereit, die ich sehr schätze, aber die in Glaubensgesprächen genau das Gegenteil ausstrahlen. Für sie ist immer alles klar. Sie vermitteln den Eindruck, dass sie in Glaubensfragen alles wissen, Gott in allem verstanden haben, alles erklären können. In ihrem Glauben gibt es nicht wirklich Raum für das Unerklärliche. Für das Unerklärliche an Gott, das Geheimnisvolle oder auch das Unverständliche. Sie werden immer abgeklärt Und wenn man nicht so gestrickt ist, vielleicht auch erst angefangen hat, sich mit Gott auseinanderzusetzen oder anders geprägt ist, dann traut man sich kaum, Fragen zu stellen oder Zweifel zu äußern. Man traut sich nicht, neugierig zu sein, denn es ist ja schon alles irgendwie klar. Und wofür Neugierde, wenn alles klar ist? Und interessanterweise beobachte ich das nicht nur bei konservativen Menschen, sondern auch bei sehr liberalen Menschen. Nicht nur bei Erwachsenen oder Älteren, sondern auch bei Jugendlichen. Und wie gesagt, ich kenne die Seite auch sehr gut bei mir selbst. Aber mein Wunsch für uns ist, besonders auch für uns als Gemeinschaft, dass wir suchen und zweifeln zulassen. Dass wir Menschen Raum geben, Gott persönlich zu suchen. Nicht alles von vornherein klar zu haben. Dass wir Menschen Raum geben, Gott persönlich zu erfahren, zu erleben, sich auf den Weg zu ihm zu machen. Und dass wir auch uns selbst immer wieder diesen Raum geben. Gott suchen und erleben. Und vielleicht sind gerade diejenigen von uns, die schon lange Christen sind, hier besonders herausgefordert. Das erfordert Bereitschaft, sich immer wieder auf den Weg zu machen, sich nicht einzurichten und stehen zu bleiben. Das erfordert auch Bereitschaft zu mancher Unsicherheit und zu manchen unbequemen und unangenehmen Fragen. Es ist oft viel leichter und bequemer, alles sicher und klar zu haben und nicht mehr suchen zu müssen. Aber es geht uns ganz viel von der Größe und von der Schönheit Gottes und auch von seiner Komplexität verloren, wenn wir aufhören zu suchen. Gott ist so viel größer und spannender, als dass unsere Suche und unser Sehen nach ihm jemals ein Ende finden könnten. Wenn wir denken, wir müssten nicht mehr suchen, sind wir definitiv Gott noch nicht begegnet. Nicht in dem Sinne, dass wir verstanden haben, was ihn eigentlich ausmacht. Und es befreit und motiviert mich, wenn ich weiß, dass Raum für Suchen und für Nachfragen da ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja? Das motiviert mich, wenn nicht alles von vornherein klar ist und verstanden ist. Auf der Suche sein zu dürfen und bleiben zu dürfen, das ist etwas, was ich mir wünsche, dass wir uns dafür Raum geben. Erdrücken wir uns nicht mit Antworten und vermeintlichen Sicherheiten. Ich formuliere es mal so, wir sind eine Gemeinschaft von Suchenden. Wir sind eine Gemeinschaft von Suchenden. Die Suchenden sind nicht nur die, die noch nicht glauben. Ich glaube, das ist das größte Missverständnis. Wir sind eine Gemeinschaft der Suchenden, sicher an unterschiedlichen Stellen suchend, aber doch alle suchend. Gott neu zu suchen oder neu kennenzulernen oder Gott weiter und neue Seiten von ihm tiefer und breiter zu verstehen, das soll uns als Gemeinschaft ausmachen. Das ist christliche Gemeinde. Wenn wir meinen, fertig sein zu können mit Suchen und Fragen und Sehen, wird unser Glaube unattraktiv und irrelevant. Nicht nur für die anderen, sondern auch für uns selbst. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Ja, diese suchende Sehnsucht ist und bleibt Teil unseres Glaubens. Gehen wir weiter. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Ist die Frage, welchen Gott wir suchen. Und auf den ersten Blick klingt das ja ein bisschen doppelt gemoppelt, würde ich sagen. Gott, du bist mein Gott. Ist ja eigentlich klar, oder? Mit der Anrede Gott ist doch schon eigentlich impliziert, dass es sich um Gott handelt. Es wäre so, wenn wir sagen würden, mein Freund, du bist mein Freund oder Papa, du bist mein Papa. Was soll das? Ja? Wie ist es zu verstehen? Gott, du bist mein Gott. Kurz gesagt, ja, es gibt biblisch gesehen nur einen wahren Gott, aber es gibt ganz viele Arten von Ersatz für diesen Gott. Ja, in der Bibel auch Götzen genannt. Es gibt ganz viele andere Ersatzgötter, die auch in unserem Leben eine Rolle spielen. David spricht hier den biblischen Gott an und sagt ihm, dass er all das, wonach er sich im tiefsten sehnt, von ihm erwarten will. Ganz bewusst von ihm erwarten will und nicht von anderen Menschen und anderen Dingen. Er hätte auch sagen können, Sicherheit und Komfort, du bist mein Gott. Oder Anerkennung, die mir gebührt, du bist mein Gott. Oder Gerechtigkeit, du bist mein Gott. Und dann wäre die ein oder andere Situation in Davids Leben mit Sicherheit anders verlaufen. Auch diese eine Szene aus der Zeit, in der David in der Wüste war. Ganz am Anfang im Psalm, in der Überschrift, heißt es, der Psalm, oder David schreibt dieses Lied, als er in der Wüste war. Und das war folgende Situation. David war vor der Flucht vor Saul, dem damals amtierenden König. David hatte längere Zeit am Königshof gelebt, diesem König Saul gedient. Aber Saul wusste, dass David eines Tages sein Nachfolger werden würde. David war, ohne dass er dafür was konnte, zum künftigen König gesalbt worden. Und als David dann immer beliebter und auch militärisch erfolgreicher wurde, entstand in Saul eine Eifersucht. Und diese Eifersucht wurde schließlich so stark, dass er David umbringen wollte. Ja, kennt man vielleicht manchmal auch auf der Arbeitsstelle oder in Beziehungen, dass man dann anderen am liebsten erwürgen würde. Und dann flieht David in die Wüste. Dort kommt es dann zu einer besonderen und auch etwas kuriosen Situation. David hatte sich mit seinen Männern in der Höhle versteckt und Saul ging ausgerechnet in diese Höhle, um seine Notdurft zu verrichten. Wie es in der alten Bibelübersetzung so schön heißt. Ja, seine Notdurft zu verrichten. Das heißt so viel wie, Saul musste mal, und zwar ausführlich. Und ohne es zu wissen, saß er ausgerechnet eben in dieser Höhle, in dem David mit seinen Männern pausierte. Und für Davids Männer war klar, das ist der Tag Gottes. Deutlicher geht's doch nicht. Ja, David, der König, ist in deiner Hand. Geh hin und mach ihn platt. Dann wirst du unser neuer König. Aber David ging nur leise zu den Klamotten von Saul und schnitt eine Ecke von dessen Kleidung ab. Saul merkte nichts davon, war schließlich schwer beschäftigt. Aber als Saul dann wenig später draußen war, auf der anderen Seite vom Tal, kommt auch David aus der Höhle und ruft zu Saul, dass er ihn hätte töten können, aber er wolle Verbrechen nicht mit Verbrechen beantworten. Obwohl Saul große Ungerechtigkeit gegenüber David verübt hat, hat David ihn verschont. Er hat ihn verschont, weil Saul ein Kind Gottes sei. So in der Art hat er es formuliert. Und tatsächlich war das ein Moment, in dem Saul seine Wut verlor, zur Einsicht kam, sogar weinte und umkehrte, zumindest für diesen Moment. Ich finde es eine sehr spannende Begebenheit. Und vielleicht können wir Vers 10 und Vers 11 in Psalm 63 dann auch ein bisschen besser einordnen. Als ich so den Psalm das erste Mal gelesen hatte, dachte ich, boah, das sind ganz schön harte Worte. Da heißt es, alle, die auf meinen Untergang warten, sollen selbst hinunter ins Todesreich. Dem Schwert sollen sie ausgeliefert werden als Fraß für die Schakale. Das sind die Gefühle, die David sehr wahrscheinlich in dieser Höhle auch hatte. Und das sind sicher auch grausame Worte auf den ersten Blick. Aber ich denke, sie lassen sich ganz gut einordnen, wenn man versteht, in welchen Anfeindungen David war. Und es ist nicht nur so, dass Saul ihn verfolgte, später wird er sogar von seinem eigenen Sohn verfolgt. Auch da ist er in der Wüste. Ist nicht ganz klar, wann der Psalm entstanden ist. Und ich kann mir schon vorstellen, wie krass es sein muss, wenn der eigene Sohn den Vater tot sehen will. Ich denke, das macht was mit einem. Da kommen ganz viele, verstörende Gefühle in einem auch hoch. Also David hatte die Gelegenheit, seiner ständigen Angst, seiner bescheidenen Situation und seinem Leiden ein Ende zu bereiten. Ja, seine Männer flüstern es ihm sogar ein, nimm Saul das Leben, dann bist du frei. Und David hätte verschiedene Möglichkeiten in der Situation gehabt. Und ich glaube, es wäre unterschiedlich ausgegangen, wenn er gesagt hätte, Gerechtigkeit, du bist mein Gott. Ich glaube, David hätte in der Situation anders gehandelt. Oder hätte David gehandelt nach Anerkennung in der Gesellschaft, du bist mein Gott? Auch dann hätte er in der Situation anders gehandelt. Dann hätte David quasi von einem anderen Gottesverständnis her reagiert. Und es wäre vielleicht sogar logisch gewesen. Ja, Gerechtigkeit, du bist mein Gott, also sorge ich hier für Gerechtigkeit. Aber er betet, Gott, du bist mein Gott. Gott, du bist mein Gott. Und kommen wir an der Stelle auch wieder zu uns heute. Es gibt auch in unserem Leben ständig irgendwelche Dinge, die uns einflüstern, sie könnten uns erfüllen, uns das geben, wonach wir uns sehnen. Sie könnten uns wirklich Sicherheit und Ruhe verschaffen oder uns zu unserem wohlverdienten Recht verhelfen. Kaum jemand würde diese Dinge im Alltag oder in seinen Gedanken als Götzen oder als Gottersatz bezeichnen, aber letztendlich wirken sie genau so. Und Timothy Keller hat ein spannendes Buch dazu geschrieben, das heißt, es ist nicht alles Gott, was glänzt. Und er macht in diesem Buch deutlich, dass es gerade die guten, die prägenden und auch die wichtigen Dinge in unserem Leben sind, die immer wieder absolut und zu so einem Gottersatz werden. Und die Frage ist, was ist es bei uns? Wer oder was hat gerade das Potenzial, unsere wichtigsten Entscheidungen zu diktieren? Wer oder was bestimmt, ob wir uns glücklich fühlen können oder nicht? Ich denke, es ist eine ganz entscheidende Frage, um sich dieser Frage zu stellen, wer ist eigentlich mein Gott? Und beantworten wir bitte diese Frage nicht zu vorschnell. Ist es Gesundheit und das Gefühl, effektiv zu sein und viel zu schaffen? Ist es sportlicher oder beruflicher Erfolg? Ist es Aussehen oder Style? Ist es Komfort und Sicherheit? Ist es der Ehepartner oder gute Freunde? Sind es die harmonischen Familienverhältnisse? Was hat bei uns gerade das Potenzial, von guten und wichtigen Dingen im Leben zu absoluten Dingen zu werden? Davids Worte hier im Psalm interpretiere ich so, dass es für ihn nicht automatisch klar war, dass der biblische Gott sein Gott war. Das war für ihn nicht automatisch klar. Er schreibt, ich sehne mich nach dir. Und das klingt für mich so, als ob er eben gerade nicht voll erfüllt ist von Gott und Gottes Ermutigung, sondern Sehnsucht entsteht genau da, wo einem etwas fehlt, wo es nicht da ist. Und David unterstreicht dann seine Aussage mit diesem starken Bild, ich dürste nach dir wie ausgedörrtes, wasserloses Land. Ich dürste nach dir wie ausgedörrtes, wasserloses Land. Die anderen Dinge können und haben mich nicht erfüllt. In Vers 3, ich halte Ausschau nach dir im Heiligtum und wir können gedanklich hinzufügen, weil ich dich gerade eben nicht sehe. Ich halte Ausschau nach dir, weil ich dich momentan nicht wahrnehme. Also für David war dieser Satz, Gott, du bist mein Gott, kein Automatismus, sondern Sehnsucht, Wille und Entscheidung. Ja, auch wenn vieles mir zuflüstert und viele Lügen mich mit ihren Versprechen locken, sage ich doch, Gott, du bist mein Gott. Auch wenn ich dabei bin, dich zu suchen, dich immer wieder nicht verstehe, zweifelnd bin, anderen Dingen vertraue, du sollst mein Gott sein. Du sollst derjenige sein, der meine Entscheidungen beeinflusst. Ich sehne mich nach dir, nach deiner Nähe und deinem Leben. Gott, du bist mein Gott. Du sollst es sein. Kommen wir noch zum letzten Gedanken. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Nun, ich habe diesen Satz schon mehrfach gebetet, mehr als einmal, immer mit dem Wissen, dass gerade nicht ganz klar ist, woran mein Herz eigentlich hängt, wem ich wirklich vertraue. Ich habe ihn oft gebetet mit diesem Zusatz, du sollst wirklich wieder mein Gott sein, weil mir bewusst geworden ist, wie sehr doch andere Dinge mein Gott geworden sind. Aber woher kommt die Kraft und der Wille, dieses Gebet immer wieder neu zu formulieren? Was kann uns dabei helfen, diese Sehnsucht zu haben, zu behalten, sie auf ihn auszurichten, sie nicht auf andere Dinge zu richten? Was kann uns motivieren, diesen Satz immer wieder zum eigenen Gebet zu machen? Und David hat hier in seinem Gebet ein ganz starkes Wort mit eingebaut, nämlich ein Possessivpronomen. Ein besitzanzeigendes Fürwort, wie man in der Schule so schön lernt. Ja, mein. Mein Gott, mein Besitz. Mein Gott. Er hätte auch sagen können, Gott, du bist ein Gott unter den vielen anderen, die es in meinem Leben noch gibt. Aber er sagt, Gott, du bist mein Gott. Woher nimmt David diese Sicherheit? Woher diese Gewissheit, dass Gott auch sein Gott sein kann und sein will? Und in den Versen 4 bis 9 formuliert David, was er mit Gott verbindet. Ich möchte da gar nicht ausführlich drauf eingehen. Er macht sich bewusst, was er bereits über Gott erfahren hat, woran er eigentlich glaubt und was er auch schon erlebt hat. Er erinnert sich daran, warum er Gott vertrauen kann. Und dann in Vers 8 und 9 gebraucht er dafür zwei wichtige Bilder. Und ich erkenne darin ein Bild einer Mutter und das Bild von einem Vater. In Vers 8 steht, im Schutz deiner Flügel kann ich vor Freude singen. Im Schutz deiner Flügel kann ich vor Freude singen. Das ist das Bild von einem Vogel, der über seinen Jungvögeln sitzt und wacht. Und Jesus Christus hat später im Neuen Testament dieses Bild mal ganz ähnlich benutzt. Ja, er schaut auf die Menschen der Stadt Jerusalem und sagt, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Behauptet, es ist ein weibliches Bild, ein mütterliches, ja, mit Zärtlichkeit, mit Verständnis, mit Fürsorge und echtem Schutz. Ein Raum, in dem man fröhlich sein kann, in dem man gerne ist. Und dann in Vers 9 kommt ein eher väterliches Bild dazu, würde ich sagen. Ich halte mich ganz eng an dich und du stützt mich mit deiner mächtigen Hand. Ich halte mich ganz eng an dich und du stützt mich mit deiner mächtigen Hand. Da steckt auch so viel Nähe drin, dass es nur ein ganz enger Vertrauter sein kann. Jemand aus der eigenen Familie. An wen hält man sich sonst ganz eng, der gleichzeitig stützend und stark ist? Ich würde behaupten, wenn ich in einer gesunden Familie aufwachse, dann ist es mein Papa. Mich erinnert das Bild an ein junges Kind, das mutig ist, weil der Papa da ist. Ja, die starke Hand des Papas ist in der Nähe. Wenn die traut sich viel nicht zu, aber wenn Papa mitgeht, dann traut er sich's. Vorhin habe ich ihn gefragt, ob er nicht Nela und Livia begrüßen will. Er hat gemeint, nee, das traut er sich nicht. Er wird es nur machen, wenn ich mitkomme. Das ist genau das, diese stützende, starke Hand an der Seite. David gebraucht hier zwei Bilder, die sehr familiär sind. Ja, eine solche Vertrautheit und auch eine Selbstverständlichkeit hat man nur, wenn man als Familie zusammengehört. Und das wird mir immer wieder bewusst, wenn ich auch bei meinen Eltern bin. Da kommt es durchaus vor, dass ich so nach dem gemeinsamen Essen zum Kühlschrank gehe und mir einfach eine Schokolade aus dem Fach nehme. Oder vielleicht auch einen Joghurt. Ohne zu fragen. Ja, ich gehe einfach hin, nehme das, setze mich wieder zurück an den Tisch und genieße es. Das würde ich bei meinen besten Freunden nicht mehr machen. Das würde ich mich irgendwie nicht so wirklich trauen. Da würde ich zumindest nochmal nachfragen, mit der hohen Wahrscheinlichkeit und Gewissheit, dass meine Freunde mir das zugestehen. Aber zu Hause, obwohl ich 15 Jahre nicht mehr da wohne, das hat eine besondere Verbundenheit und eine besondere Vertrautheit. Und wenn David schon von so einer Vertrautheit spricht, von einer engen Verbundenheit, die er mit Gott erlebt, wie viel mehr können wir das haben, wenn wir von Jesus Christus wissen? Jesus, der formuliert hat, ich habe euch sammeln wollen wie eine Henne unter ihre Flügel. Ja, der hat dafür gesorgt, dass diese Formulierung nicht nur eine nette Formulierung ist, nicht nur ein Wunsch geblieben ist, sondern sogar zu unserem Recht geworden ist. Ein Recht, auf das wir uns berufen dürfen. Das, was Jesus getan hat, was seine Absicht war mit seinem Kommen auf diese Welt, mit all dem, was wir über ihn im Neuen Testament lesen, das ist zusammengefasst in Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das müssen wir uns bewusst machen, glaube ich. Im Zentrum unseres Glaubens steht eine Aktion Gottes mit der Absicht, uns, die wir uns das wünschen und uns danach sehen, uns das Recht zu geben, Gottes Kinder zu sein. Wir haben durch Jesus das Recht, Kind Gottes zu sein, zu ihm zu kommen und eine Vertrautheit zu erleben, die wir in der engsten Familie erleben. Und auch Paulus formuliert es später in seinem Brief an die Galater: Durch Christus wollte Gott uns als seine mündigen Söhne und Töchter annehmen. Ja, der unendliche Gott nimmt uns an, die wir uns oft mit anderen Göttern einlassen, die ganz oft nicht beten: Gott, du bist mein Gott im praktischen Leben. Und dann schreibt Paulus weiter: Weil ihr nun Gottes Söhne und Töchter geworden seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz. Jesus ist nicht nur sichtbar um uns, sondern sogar in uns. Enger und vertrauter kann es nicht sein. Und was macht dieser Geist in uns? Dieser Geist ruft: Abba, Vater. Und dieses Wort Abba ist die aramäische Koseform für Vater, so wie unser heutiges Papa oder Mama. So eng verbindet sich der Unendliche mit uns. Dafür setzt er alles in Bewegung, dafür durchbricht er die Dimensionen, macht sich endlich, gibt sein Leben auf am Kreuz. Er tat so viel, dass wir wirklich Grund haben, diese Sehnsucht auf ihn auszurichten. Dieses Gebet zu den eigenen Worten zu machen: Gott, du bist mein Gott, den ich suche. David hielt daran fest, dass dieser Gott sein Gott ist, der ihm in einer väterlichen und mütterlichen Liebe begegnet, auch wenn es in seinem Leben oft anders aussah. Und er oft durch unterschiedliche Situationen gegangen ist, in der er nicht unbedingt Gott gesucht hat und er Dinge erlebt hat, die ihn zum Zweifeln gebracht haben. Wir? Ich glaube, wir dürfen mit dem Wissen um Jesus Christus in diese Worte des Psalms mit einstimmen, weil er uns das ewige Recht gab, Kinder Gottes zu sein. Wir können dieses Gebet fröhlich zu unserem eigenen Gebet machen. Und damit möchte ich auch die Predigt heute schließen mit einem persönlichen Gebet. Nochmal die Predigt in einem Gebet zusammenfassen und ihr dürft gerne eure Augen dazu schließen. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Ich suche dich noch immer. Ich sehne mich nach dir. Warum habe ich noch immer Zweifel, ich, der ich so überzeugt anderen von deiner gnädigen Liebe vorschwärme? Du bleibst Geheimnis. Ich will dich gerne mehr finden, zusammen mit anderen. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Ich wende mich bewusst an dich, weil ich glaube, dass nur du meine Sehnsucht stillen kannst. Irgendwann, irgendwie. Anderen traue ich das nicht zu. Bitte vergib mir, wo ich ein konfliktloses, problemloses Leben zu meinem Gott gemacht habe und deshalb Verantwortung nicht übernommen habe. Du sollst mein Gott sein. Ich will nach deinen Anliegen streben. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Daran halte ich mich fest, an dein Versprechen, dass du diejenigen, die dir vertrauen wollen, zu deinen Kindern gemacht hast. Ich weiß, dass mich nichts von deiner Liebe trennen kann, weil Jesus sich für mich hingegeben hat. Wegen ihm bin ich dein geliebtes Kind. Und deshalb lebe ich mutig los. Amen.